Diese Folge wird präsentiert von EDAG Engineering GmbH.
Technik aufs Ohr Spezial. Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Heute sprechen wir über neue Mobilitätskonzepte und zwar insbesondere, wie der Citybot von EDAG unsere Städte lebenswerter macht. Und dafür haben wir einen Gast von EDAG, nämlich Johannes Barkmann, Head of Global Events and Showcars und Global Design Manager. Über die Stadt der Zukunft und welche Rolle der Citybot spielt, darüber wollen wir gleich mit ihm sprechen. Mobilität soll nämlich Spaß machen und die Lebensqualität sichern. Hallo, Herr Barkmann.
Hallo.
Hallo.
Grüß Sie.
Ja, Herr Barkmann, stellen Sie sich doch bitte einfach kurz mal vor, bevor wir in den Podcast einsteigen und verraten Sie uns doch mal, was Sie an der Mobilität der Zukunft fasziniert.
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Anmoderation. Mein Name ist Johannes Barkmann. Ich habe an der University of Applied Science in Hannover Industriedesign studiert. Habe dann zunächst bei BMW Motorrad in München mit der Masterarbeit gestartet, war dann dort 2 Jahre, bin dann zu Eckert Design nach Fulda. Das war ein bisschen näher dran zu meiner Heimat. Ich bin ja hier Schlickrutscher sozusagen, an der Nordsee geboren. Da waren es immer sehr lange Wege. Seit der Umfirmierung dann in 92 war ich da Head of Design. In der Zeit haben wir sehr viele Serienfahrzeuge gestaltet für europäische, aber auch für chinesische OEM. Und seit 2018 bin ich jetzt zuständig für die internationalen Messen, Veranstaltungen und Showcars. Und wir haben mittlerweile über 30 Showcars erzeugt, die immer überraschend waren Richtung Presse, aber auch Richtung unserer Kunden, sodass wir daran immer EDAG als Innovator marketingmäßig gespielt haben und auch intensiviert haben. Für den Citybot bin ich in der Funktion des Concept und Product Owners. Ich bin quasi der Vater des Konzeptes und habe zugesehen auch, dass die EDAG davon überzeugt wird, in diese Richtung auch zu arbeiten. Mobilität fasziniert natürlich, sonst wäre ich auch nicht in der Branche. Früher war es das Auto, heute ist es eigentlich die Mobilität geworden grundsätzlich. Früher hatten wir Benzin im Blut und heute eigentlich Bits and Bytes. Und das Schöne ist, dass Mobilität eigentlich jedem was angeht. Jeder kann mitreden, weil am Ende auch jeder betroffen ist und seine sehr individuellen Anforderungen und Wünsche hat. Und gerade heute, im Hinblick auf die Verkehrswende, ist hier einiges im Umbruch und kann und darf einfach neu gedacht werden. Und das war nicht immer so. Von daher ist es super spannend, was sich im Moment da entwickelt. Und die Mobilitätsindustrie erfindet sich neu. Das hat sie immer gemacht, aber die wird eben auch vielfältiger. Und gerade das bringt dann Spaß, wenn man sich mit ganzheitlichen Konzepten beschäftigt.
Jetzt steht ja im Fokus dieser ganzen Betrachtung zur der neuen Mobilität ja insbesondere die Städte. Und da geht es um Smart Cities. Und da gibt es ja einige Konzepte und für jeden bedeutet es ja vielleicht auch mal was anderes. Wie sieht denn für Sie die Stadt der Zukunft aus?
Ja, also in meiner Vorstellung ist die Smart City ein eigener Organismus. Bedeutet, das Leben, Arbeiten und Wohnen findet in einem Stadtbereich statt. Einkaufen, Arbeiten tut man um die Ecke. Die Stadt versorgt sich selbst mit Energie, Gebäude sind CO2-neutral. Ja, und vieles ist natürlich zu tun in Behörden und Verwaltungen. Also die Digitalisierung auch in der Politik ist ja ein Riesenthema. Aber es reicht ja nicht, wenn wir nur digitale Abläufe hier inszenieren, also ohne Papier das alles online machen. Sondern ich stelle mir vor, dass es sehr intelligente, automatisierte Abläufe eben gibt. Also wenn ein Kind geboren ist, rennt man heute von einer Behörde zur anderen, muss das Kindergeld beantragen, Steuer-ID sich holen. Aber das könnten natürlich komplett automatisierte Vorgänge dann sein. Auch der Kita-Platz könnte zugewiesen werden, die Schule. Es könnten da Angebote auch kommen aus der Behörde selbst. Die Rentenberechnung könnte abgerufen werden. Also rein automatisierte Vorgänge. Auch wenn man ein Auto kauft, man muss sich ein Kennzeichen holen zur Zulassungsstelle, Erinnerung zum TÜV. Das könnte alles automatisiert und intelligenter eigentlich ablaufen. Allerdings ist das noch ein langer Weg, weil gerade in Deutschland sind diese Strukturen natürlich historisch und traditionell gewachsen. So haben sich eben auch die Verwaltung dann aufgebaut. Und ja, das zu verändern, disruptiv anzupacken, ist natürlich eine Monsteraufgabe. Und auch die komplette Mobilität lässt sich eigentlich heute nicht in eine Smart City einbinden. Also immer noch sind die Privatfahrzeuge sehr individuell. Allerdings sehen wir als EDAG momentan eine super große Chance in der Verbindung mit autonomen Fahrzeugen und der Digitalisierung, also der Koordination dieser Fahrzeuge, auch die Mobilität in die Smart City koordiniert einzubringen. Und darum geht es eigentlich beim Citybot. Und unsere Vision der Zukunft ist, dass unsere Stadt ist sauber, sicher, lebenswert, freundlich, leise und smart.
Ja, nun haben Sie bei EDAG ja den Citybot entwickelt. Können Sie uns da mal erklären, was da genau hinter steckt?
Ja, der Citybot, den kann man eigentlich keiner Fahrzeuggattung zuordnen. Das ist ein ganz eigenes Produkt. Und er versteht sich eigentlich als ganzheitlicher Ansatz für ein öffentliches Mobilitätssystem für den urbanen Bereich. Also da haben wir uns zunächst darauf konzentriert, weil da gibt es die Pain Points und auch viele Herausforderungen. Am Ende ist es eine Flotte von vollautomatisierten Roboterfahrzeugen, die zunächst mal unter sich vernetzt sind, aber auch mit der Infrastruktur der Smart City vernetzt sind. Er kann in dem Moment nicht nur Menschen und Güter transportieren, das wäre auch nichts Neues, sondern kann auch eben kommunale Arbeiten durchführen. Und deswegen besteht er aus zwei Modulen. Wir haben das Zugmodul, den Traktor, so wie wir ihn nennen, und bestimmte Anhängermodule oder Rucksackmodule, die dann keine weitere Achse haben. Es ist ein Wechselsystem in dem Sinne, und je nach Buchung bestückt er sich dann mit dem notwendigen Modul. Der Traktor selber ist vorne natürlich das teure Modul. Er ist komplett emissionsfrei. Momentan sind wir batterieelektrisch unterwegs, aber perspektivisch für den Stadteinsatz dann aber auch mit Wasserstoff. Er hat ein agiles Fahrwerk, das heißt, er kann sich bewegen wie so eine Krabbe, wie ein Hoverkraft, kann seitlich, diagonal fahren, Punktdrehungen machen. Dazu hat er vier Räder mit elektrischem Nabenmotor integriert, die alle einzeln ansteuerbar sind. Ganz wichtig ist auch der Avatar, das heißt ein Kommunikationspunkt. Das ist so ein Kopf, den der Traktor vorne aufgesetzt hat. Das ist dann der Ansprechpunkt für die Nutzer oder die Bürger. Denn das große Problem wird ja sein, wenn kein Fahrer mehr drin sitzt, wie spreche ich eigentlich mit Roboterfahrzeugen? Mhm. Und dafür haben wir diesen Avatar erzeugt. Und wichtig zu wissen ist, dass wir hier in einem abgegrenzten Bereich in der Stadt unterwegs sind. Es ist meistens wie so ein Donut um den Stadtkern herum. Man kann ihn natürlich skalieren, weil auch Software dahinter steckt, die einfach skalierbar ist. In diesem Bereich haben wir dann keinen Mischverkehr mehr. In unserem Sinne wäre das ein Thrombus, weil wir die Metapher transferieren unseres Blutkreislaufsystems. Da gibt es keine Ampeln, keine Staus. Alles ist permanent im Fluss. Und ein manuell gesteuertes Fahrzeug wäre in dem Sinne ein Thrombus. Insofern sind wir da ein bisschen einfacher unterwegs. Wir schließen das also komplett aus. Die Fahrzeuge fahren mit maximal 30 Stundenkilometer durch die Gegend. Das ist dreimal so schnell wie die Durchschnittsgeschwindigkeit in London und führt aber zu einer Akzeptanzerhöhung. Da kann sich also jeder vorstellen, sich einzusetzen. Wir haben auch keine Rückhaltesysteme dafür Passagiere integriert, weil wir sagen, okay, ein Omnibus oder ein Bus haben wir das auch nicht. Und es gibt eben nur Fahrräder und Fußgänger in diesen Bereichen als zusätzliche Teilnehmer. Und die haben immer Vorrang. Das ist auch Ziel der Städte im Übrigen. Natürlich können wir den Pendelverkehr hier nicht abbilden, der in die Stadt rein und raus geht. Von daher integrieren wir auf jeden Fall auch schienengebundenen Verkehr, also S-U-Bahn und so weiter. Und die ganzen Bots werden quasi von einer Verkehrsleitsoftware geleitet. Das ist wie so eine Art Schachspiel oder eine Marionettensoftware, die sozusagen die Bots koordiniert, die sie managt, die auch die Wege, die sie fahren, vorgeben. Und das führt dazu, dass wir eigentlich keine Staus mehr haben in diesen Bereichen. Und das ist nämlich genau die Chance auch, die ich vorhin erwähnte, wenn wir Fahrzeuge koordinieren können mit einer Verkehrsleitsoftware, dann haben wir ein System plötzlich, was staufrei durch die, ja, was staufrei einfach arbeiten kann. Und wir nennen das dann Mobility Backend, dass wir sozusagen eine koordinierte ein koordiniertes Mobilitätsangebot haben, das dann, wie gesagt, an ein Operation System, also an ein Betriebssystem der Smart City angedockt werden könnte. Da sind wir auch unterwegs mit der Firma Fiveware, das ist Open Source, die sich um die, der das Backend der Smart City kümmert. Mainz4 wäre auch nochmal ein Anbieter in der Richtung. Und insofern haben wir ein Mobilitätssystem hier, was wir entwickeln. Das ist das erste und einzige System, das eigentlich wirksam auch Staus und Verkehrsinfarkten entgegenwirken kann.
Jetzt ist dieser Citybot ja Multitasking, wenn ich das richtig verstanden habe. Der soll ja auch zum Beispiel den Müll wegbringen und damit auch die Kommunen unterstützen. Wie kann man sich denn das gerade konkret vorstellen? Sie haben ja gerade berichtet, da gibt es jetzt Systeme, aber wenn so ein autonomes Gefährt unterwegs ist, wer sitzt dahinter? Wer steuert, wer bestimmt, wer gibt vor? Oder ist das alles gar nicht mehr nötig? Passiert das alles mit KI?
Natürlich haben wir im Background ein Operation System, auch ein Operation Center für den Notfallbetrieb, ist ganz klar. Aber das Ziel ist natürlich, dass die komplett vollautomatisiert ihre Arbeit leisten. Es sind natürlich auch mögliche automatisierte Buchungen vorgesehen. Also wenn ein Papierkorb zum Beispiel über einen Sensor detektiert, sagt, ich bin voll, ich bräuchte eine Entleerung, dann würde der Papierkorb automatisiert dem System sozusagen diese Anforderung schicken über einen Sensor. Der Bot würde hinfahren, wenn er dann mit dem entsprechenden Modul auch bestückt ist oder sich bestückt hat, und den Papierkorb leeren. In dem Moment bezahlt sogar der Papierkorb dann dem System, sprich dem Betreiber, auch Geld. Das Gleiche kann man sich vorstellen bei Blumenbewässern. Nach Feuchtesensor wird dann die Blumenbewässerung gebucht, um eben hier auch 80% Auslastung des Systems zu erzielen und den Bot überhaupt in die Lage zu versetzen, hier 24/7 rund um die Uhr eben arbeiten zu können. Denn wenn er nur Personen und Güter transportiert, hat er wie die öffentlichen Personensysteme eben Stark- und Schwachlastproblematik. Sprich, die sind gar nicht profitabel. Und Effizienz und Profitabilität ist hier das klare Ziel. Die bewegen sich natürlich super langsam, die Bots. Ich hatte es erwähnt, die Boot ist sehr wichtig, sind Ansprechpunkt auch für Fragen, für touristische Fragen stehen die zur Verfügung. Man kann die also jederzeit ansprechen. Sie haben ihre Nester, wenn ich das mal so sagen darf, in den freien Parkhäusern, weil da stehen ja keine Fahrzeuge mehr rum. Dort werden sie auch produziert, so die Idee in Microfactories. Sie werden dort gewartet, sie selektieren sich mit den oder bestücken sich mit den entsprechenden Modulen dort unten, werden betankt. Und darüber hinaus, weil auch auf der Straße keine Autos mehr stehen, also die Städte sind plötzlich frei von Fahrzeugen, nutzen wir auch die freien Seitenstreifen dann und die werden umgebaut zu Fahrradwegen.
Ja, von welchem Zeithorizont sprechen wir denn da? Also kann man grob sagen, wie lange Sie an dem Citybot gearbeitet haben? Wie viele Menschen waren daran beteiligt? Ja, was kann man sich da so drunter vorstellen?
Ja, also wir sind ja so seit langem an dem Thema dran. Bedeutet für 2019, damals war die IAA noch in Frankfurt, haben wir einen Showcar entwickelt. Insofern sind wir also Frühjahr 2019 angefangen und dann auf der IAA im September was zu präsentieren. Dort haben wir das gesamte Ökosystem eigentlich dargestellt. Das heißt, die Komplexität natürlich aller Stakeholder auch berücksichtigt. Technisch haben wir das auch mit Aussicht auf Realisierbarkeit alles abgesichert. Da waren etwa 100 Entwickler temporär natürlich dann auch nur dabei, weil wir natürlich auch wollten, dass es jetzt hier keine Utopie ist, was wir da vorschlagen, sondern dass es tatsächlich umsetzbar ist. Ja, und dort dann haben wir sehr viel positive Resonanz eigentlich erfahren, die uns ermutigt hat, da weiterzumachen. Wir haben plötzlich komplett neues Klientel. Wir haben mit Städten, mit Stadtplanern gesprochen, auch mit Flughäfen. Es waren sehr viel Smart City Interessierte dabei und konnten uns so als Unternehmen dann auch positionieren in der Richtung Digitalisierung und Softwareentwickler. Und um ja Quod Erat Demonstrandum, wie gesagt, um das einzulösen, es ist technisch machbar, haben wir dann Ende 2020 ein KI-Technik-Demonstrator entwickelt, der tatsächlich ja im Moment noch auf einem Playground Müll einsammeln kann. Das heißt, man wirft ihm da einen Papierball hin, eine PET-Flasche oder Cola-Dose. Er erkennt das dann, fährt dieses Objekt an, dreht sich, greift das Objekt mit einem Roboterarm und sortiert es ein. Das ist für einen Menschen absolut trivial. Man guckt da auch zu und denkt, oh Gott, derzeit hätte ich den ganzen Boden ja gefegt. Aber für eine Maschine ist das halt eine große Herausforderung. Mhm. Und deswegen haben wir auch diesen Use Case gewählt, weil da kommt die Eigenlokalisierung zum Tragen, die Objekterkennung. Wir haben neuronale Netze entwickelt dazu. Es muss eine Trajektorienplanung, also eine Fahrstrategie auch entwickelt werden. Im System, voll automatisiert natürlich. Das agile Fahrwerk kam zum Einsatz. Das war ein sehr begrenzter Raum, aber dadurch, dass er eben auch Punktdrehungen machen kann, trotz der Größe, er ist wie so ein Vorderwagen eines Mittelklassenwagens, so groß ist der dann, schafft das eben durch den Antrieb, dort auch alle Ecken zu erreichen. Und wir haben da auch eine besondere Middleware-EE-Architektur entwickelt in einer VCU. In einer Vehicle Control Unit ist das dann alles vereint und das hat etwa 10 Monate gedauert mit komplett 70 Expertinnen und Expertinnen und davon 14 Softwareentwickler. Und wie gesagt, war sehr wichtig für uns, das zu beweisen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass es auch technisch machbar ist. Und ja, tollerweise muss ich sagen, bis auf einige Hardware-Komponenten ist alles eigentlich in-house EDAG-Entwicklung.
Herr Backmann, Sie hatten das vorhin schon mal kurz erwähnt im Zusammenhang mit einer anderen Frage. Der Cityboard fährt mit Brennstoffzelle oder Batterie. Was wird sich denn am Ende nach Ihrer Einschätzung durchsetzen als Antrieb?
Ja, da muss ich sagen, sind wir völlig offen und emotionslos. Wir positionieren uns auch als Entwicklungsunternehmen dort nicht. Auf jeden Fall, der Bot fährt elektrisch, weil wir ja die Radnabenmotoren brauchen. Mhm. Momentan sind wir batteriebetrieben. Das hat auch Gründe, sagen wir, wenn wir auf Messen sind. Also da hat jeder Angst momentan vor einer Brennstoffzelle oder auch wenn wir den transportieren, woanders hinschicken. Ist das dann suboptimal. Aber das ist natürlich perspektivisch die Idee, eine Brennstoffzelle zu nutzen, denn wir haben gar keine Zeit. Ich sagte ja, das soll effizient und profitabel werden. Lange auf Ladezyklen von irgendwelchen Akkus zu arbeiten, zu warten, denn er soll ja raus und arbeiten. Was wir getan haben, ist, dass wir den Brennstoffzellen-Stack in der Architektur, also in dem Package, schon vorgehalten haben. Der würde also reinpassen unter die Hülle. Und am Ende des Tages wollen wir denn die Technologie nutzen, die am optimalsten ist und zu gegebenen Zeit eben auch verfügbar ist.
Ja, das ist natürlich immer ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Da wollen wir auch gerne nachfragen, welchen Stellenwert nimmt das denn dann beim Citybot ein?
Ja, also neben der Effizienz ist das ganze System hier natürlich auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Geht gar nicht mehr anders heute, beziehungsweise, ja, so waren wir eigentlich immer unterwegs. Zunächst mal haben wir eben diese 80% Auslastung durch den 24-7-Betrieb, was schon mal sehr viel ist für eine Maschine. Wir haben Zero Emission während der Nutzung auf jeden Fall durch die erwähnten unterschiedlichen Antriebsmodule. Und darüber hinaus reduzieren wir sogar noch, das haben wir errechnet, die notwendigen Fahrzeuge im urbanen Bereich um ein Fünftel. Also heute haben wir etwa 527 Privatfahrzeuge pro 1000 Einwohner. Und wir können die gleiche Mobilität zuzüglich aber auch der kommunalen Arbeiten mit 100 Bots pro 1000 Einwohner einlösen. Also die Stadt wird plötzlich sichtbarer. Wir können den öffentlichen Raum auch zurückgeben, den Menschen. Man sieht Gebäude und so weiter. Es wird sich also dort vieles verändern. Wir haben eine sehr lange Lebensdauer durch Predictive Maintenance Maßnahmen. Wir haben sehr viel Sensorik auch verbaut natürlich. Wir gehen davon aus, dass es 8 Jahre arbeiten kann, so ein Zugmodul. Und in der Zeit würde er etwa 2 Millionen Kilometer zurücklegen, wenn er dann nur auf der Straße fährt. Und das macht eigentlich auch schon deutlich, das schafft schafft auch kein Taxi, diese Kilometerleistung, dass es sehr effizient ist und natürlich auch dann nachhaltig. Ja, und im Hintergrund verfolgen wir dann auch unser eigenes Eco-Class-Label. Das ist ein Konzept für die Bewertung von Gesamtumweltbilanzen, von allen Produkten eigentlich, eher wie ein Lifecycle-Assessment als nur ein Carbon-Footprint oder auf CO2 orientiert. Was wir hier machen, ist, dass wir zusammenfassend die Auswirkungen auf das Ökosystem bewerten, im Kontext jetzt von Rohstoff, Energieeinsatz, Emissionen, Umweltwirkungen. Auch berücksichtigen wir sogenannte Rekuperationseffekte. Also man kennt das vom Flussenergiehaus oder Energy Harvesting. Die Ethik spielt eine Rolle. Und das eben während des gesamten Produktentstehungsprozesses und des Produktlebenszyklus. Das bedeutet, es geht los bei der Auswahl der Rohstoffe. Wie werden die gewonnen? Kann man was mit Biopolymeren machen? Die Entwicklung, welche Leute arbeiten da dran? Wie kommen die Mitarbeiter zur Arbeitsstelle? Wie heizt oder ja, wie ist die Energiebilanz der Arbeitsstätte selbst? Die Produktion natürlich ist Ziel, CO2-neutral zu sein. Wann wir das schaffen natürlich in den weltweiten Microfactories, die wir vorhaben, lässt sich schwer sagen. Das Ziel ist es auf jeden Fall. Distribution wird hier beleuchtet, die Lieferketten. Das heißt, ist es tatsächlich sinniger, eine zentrale oder eine dezentrale Herstellung hier zu fahren. Während der Nutzung, wie erwähnt, Zero Emission. Und dann gehen wir natürlich auch in die Verwertung rein. Das heißt, ja, so in der Art Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle. Wir sind allerdings von einer Serienproduktion dann noch weit entfernt. Insofern gibt es hier noch Zeit, das auch alles zu berücksichtigen.
Jetzt haben Sie uns ja schon eine Menge spannende Neuigkeiten erzählt, aber es gibt noch eine, wie wir gelernt haben. Die EDAG hat ein großes Förderprojekt in einem Forschungslabor in Frankfurt erhalten. Was passiert denn da?
Ja, das wird natürlich super spannend. Im Zuge unserer Präsentationen, wo wir den KI-Technikträger demonstriert haben, kam dann auch das Bundesverkehrsministerium als sozusagen Interessent in diese Vorstellung, in diese Demonstration. Und wir haben das Bundesinteresse dort geweckt, in der Politik auch viele Fürsprecher gefunden. Und konnten dann mit Einzelantragsfähigkeit beim BMVI dieses Förderprojekt realisieren. Wir haben jetzt mittlerweile ein Konsortium, was aus 8 Partnern besteht. Und da haben wir wirklich was Tolles vor. Das Projekt heißt Campus Free City. Wir bilden da in der Arena auf IoT im Deutsche Bank Park. Das ist das Eintracht Frankfurt Stadion, also wo die spielen. Bilden wir sozusagen das Citybond Mobilitätssystem in kleinem Maßstab ab. So eine Art Reallabor oder Living Laboratory wird da entstehen. Und dafür müssen wir natürlich die Hardware, die Software im Laborbetrieb auch weiter qualifizieren, logischerweise. Es werden 2 weitere Citybots gebaut, wo wir die automatisierten Fahrfunktionen weiterentwickeln. Wir müssen ihn outdoorfähig machen, GPS integrieren und natürlich die Bots auch an das Gelände, die Umgebung und die Fahrwege dann anpassen. Es werden People Mover oder ein People Mover wird da sein, der Besucher, und hoffentlich trauen sich auch die Profispieler dann da rein, fahren werden. Ja, genau. Und Es gibt eine Pritsche sozusagen, die den Greenkeepern dann zur Unterstützung beigestellt wird. Da können sie dann Schnittgut drauf machen, wenn der Rasen dann gepflegt wird und so weiter.
Okay.
Was aber auch wichtig ist, dass die Bots eben untereinander vernetzt sein werden, damit die auch im Sinne der Schwarmintelligenz voneinander lernen können und auch insgesamt koordiniert werden können. Aber sie werden auch, erwähnte ich vorhin, in die Infrastruktur vernetzt sein, die natürlich jetzt ein bisschen einfacher ist als eine Smart City, also die Infrastruktur der Arena. Dort haben wir dann einen digitalen Zwilling, also ein digitales Abbild der Umgebung. Das brauchen wir zur Orientierung. Das Verkehrsleitsystem werden wir in einer abgespeckten Version darstellen, um eben auch die Sensorik der Infrastruktur zu integrieren. Das heißt, es gibt dann Kamerasysteme, mit denen der Bot beispielsweise um die Ecke schauen kann. Also das nutzen wir ja auch, um Unfälle zu vermeiden in der Stadt. Er muss nicht alles aus sich heraus erkennen, sondern nutzt eben noch erweiterte Sensorik, Kamerasysteme und so weiter, um eben ja das Umfeld, was er noch gar nicht sehen kann, vorhersehbar eben hier schon zu detektieren. Die Vernetzung ist dann natürlich nötig, weil wir auch das Leitsystem eben hier testen wollen. Wir wollen automatisierte Buchungen auslösen über eine App. Und dazu gehört dann natürlich auch die Verknüpfung zu einem Operation Center. Hier kann man dann den Zustand der Bots in Echtzeit abfragen, Analysen zum Predictive Maintenance fahren. Der Bot ist ja, wie erwähnt, mit sehr viel Sensorik hier ausgestattet, die permanent Daten liefern. Der Operator in dem Operation Center kann dann auch den Notfallbetrieb im Sinne einer Steuerung dann übernehmen. Und es sind einige Partner dabei. Konsortialführer ist das Holm, House of Logistics and Mobility in Frankfurt. Die DEKRA kümmert sich so um die Zulassungsanforderungen für autonome Fahrsysteme. T-System macht das teleoperierte Fahren. Die Eintracht Tech, wie gesagt, liefert die Location-Infrastruktur-Use-Cases. Dann haben wir Compredict noch mit am Start für die Sensordatenverarbeitung. Und auch zwei Hochschulen, die Hochschule in Fulda, Team Darmstadt, die mit einer Reihe von Forschungsfragen eigentlich im Kontext dieses Mobilitätssystems dann agieren wird. Wir werden also super viel lernen gemeinsam in diesem Projekt. Freuen uns tierisch darauf, wenn in 2023 die zwei Bots da tatsächlich ja diese Wege abfahren können und ihre Arbeit auch leisten können. Und das ist für unseren nächsten Schritt eigentlich sehr wichtig, diese Erkenntnis. Denn in 2025 haben wir dann vor, die Citybots auf dem Flughafen einzusetzen. Das ist ein bisschen einfacher. Es ist nach wie vor Privatgelände, so wie jetzt auch das Arena-Gelände, ist beherrschbarer Raum. Auch dort ist die kritische Infrastruktur vorhanden. Es gibt absolut strikte Verkehrsregeln. Das glaubt man immer nicht, wenn man so auf dem Vorfeld da unterwegs ist. Und dann in 2030 sehen wir dann die Implementierung in eine Stadt vor. Und bis dahin wird der Citybot auch technisch dazu in der Lage sein, zumal wir auch aus der industriellen Anwendung dann wiederum Erkenntnisse einfließen lassen können. Also Schritt für Schritt wird er sozusagen jetzt weiterentwickelt und qualifiziert.
Ja, da würde uns mal interessieren, spielen denn die Städte da schon mit, wenn das jetzt alles so angedacht ist? Gibt es da schon Kooperationen oder Feedback?
Ja, die Städte pushen natürlich die Verkehrswende und sind absolut interessiert. Denn eigentlich löst der Citybot nahezu alle Herausforderungen der Städte. Also wir reduzieren die Emissionen, Luft und Lärm. Wir reduzieren Unfälle. Wir stellen uns sogar Vision Zero vor, also dass es gar keine Unfälle mehr gibt. Wir steigern die Effizienz der öffentlichen Personennahverkehrssysteme. Wir lösen Platzprobleme. Wir können plötzlich Fahrradwege ausbauen, den öffentlichen Raum ganz anders nutzen. Wir helfen bei der Einhaltung von Klimazielen und vermeiden natürlich auch Staus und den Verkehrsinfarkt. Und wie wir wissen, gibt es ja dieses Wettrennen der Städte Wien, Paris, Barcelona, da mache ich ja immer mehr mit, teilweise mit sehr viel radikalen Maßnahmen auch aus Richtung der Bürger, autofrei bis 2030 zu sein. Ja gut, dort setzt man dann generell auf Fahrräder und den ÖPNV. Aber eigentlich ist ungeklärt, wie bewegen sich jetzt die älteren Menschen oder Menschen mit Handicap, gerade jetzt bei Eis und Schnee. Insofern sehen wir unser System schon noch als Ergänzung in diesen Zukunftsvision der Städte, wo es nur Fahrräder und ÖPNV gibt, weil wir ja niemanden vergessen wollen und auch nicht können. Wir müssen ja auch den älteren Menschen noch was anbieten. Und ja, seit Beginn des Projektes sind wir eigentlich sehr verzahnt, vernetzt mit Barcelona und Saragossa im Gespräch. Die würden uns auch einen öffentlichen Bereich tatsächlich zur Verfügung stellen. Ja, on the fly, will ich mal sagen, sollen dann auch Gesetze für diese Art autonomisierter Fahrzeuge entwickelt werden. Das würde auch nicht fahrerlos dort stattfinden, sondern die Menschen übernehmen dann eher soziale Aufgaben. Also es ist auch sehr, sehr wichtig zu erklären, wie diese Systeme funktionieren, besonders jetzt eben auch für ältere Menschen, um die Akzeptanz dann auch zu fördern.
Gut, jetzt haben Sie gesagt, die Städte sind da sehr aufgeschlossen gegenüber und haben auch intensiven Kontakt zu den Städten. Wie sieht es denn mit der Bevölkerung aus? Da gibt es ja immer noch ein bisschen Skepsis gegenüber dem Thema autonome Fahrzeuge. Wie wollen Sie diese Skepsis denn aus dem Weg räumen?
Ja, auf jeden Fall. Also für viele ist die Vorstellung, dass jetzt Roboterfahrzeuge in die Stadt einfallen, ja, tatsächlich so ein bisschen disruptiv. Es gibt ja auch den einen oder anderen Film, an dem man sich dann erinnert. Aber natürlich ist das ein Riesenpunkt, den Sie da ansprechen, ein extrem wichtiger Aspekt, der auch im Übrigen Bestandteil des Förderprojektes ist. Wir werden dort viele Bürgerdialoge führen, analysieren und auswerten, um eben zu erfahren, welche Befindlichkeiten da überhaupt existieren und wie wir diese aus dem Weg räumen können. Wir haben natürlich schon einiges gemacht und grundsätzlich ist wichtig, dass Roboterfahrzeuge überhaupt nicht bedrohlich sein wirken. Sollen die Best Buddies sein der Stadtbewohner, freundlich und hilfsbereit. Und da haben wir natürlich viele Werkzeuge, auch im Design natürlich, weil Design ist nicht, wie es aussieht, sondern wie es wirkt. Also er darf nicht bedrohlich wirken. Und hier geht es eben viel um Psychologie, Wahrnehmungspsychologie. In der Gestalt, da dürfen also keine aggressiven Elemente auftauchen, die wir heute eigentlich auf der Straße sehen. Mhm. Ja. Die Fahrzeuge sind immer Spiegelbild der Gesellschaft natürlich. Also momentan sind überall Fleischfresser unterwegs auf der Straße. Es gibt hier fast keine Vegetarier mehr. Aber genau so stellen wir uns eben auch die Gestaltung vor. Muss auf jeden Fall neutral sein. Man hat sogar eine Chance, eigene Attribute heute zu definieren für diese Roboterfahrzeuge. Diese Chance bietet sich. Müssen natürlich ein bisschen automotiv aussehen. Immerhin bewegen sie sich ja. Aber es ist grundsätzlich auch kein Produktdesign. Wichtig dann noch, neben der Gestalt, ist natürlich die Körpersprache, also der Habitus. Wie verhält sich der Citybot oder die Roboterfahrzeuge? Wir sind hier grundsätzlich devot unterwegs, sehr rücksichtsvoll, hilfsbereit, freundlich und auch vorausschauend. Also wie erwähnt, Fußgänger, Fahrradfahrer haben immer Vorfahrt. Er bewegt sich sehr langsam. Aber auch die Bewegung unseres Roboterarms bei dem Müllsammel-Use-Case. Viele sagen dann, oh mein Gott, also ich hatte es gesagt, ich hätte den ganzen Boden schon gefegt. Aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit dieser Bewegung, und wenn wir uns in Industrieanlagen mal umschauen, wie rasant die sich da bestimmte Schweißpunkte nähern und so weiter, das wirkt eigentlich aggressiv und da kriegt man Angst. Also ist da eine gewisse Schwelle dann einzuhalten, was die Geschwindigkeit dieser Gesamtbewegung betrifft. Es ist so, dass eben von ihm keinerlei Gefahr ausgehen soll. Dann haben wir ja auch den Avatar, den Kopf, ich hatte es erwähnt, der spielt hier natürlich eine entscheidende Rolle. Das ist der Kontaktpunkt zu den Nutzern. Der wird, wie Alexa und Siri, wird er sprechen können, auch humanoides Verhalten haben. Bedeutet, was für eine Wortwahl hat er, den Sprachterminus, Klang der Sprache. Also als wir das eingestellt haben, den jetzigen haben wir wirklich darum experimentiert, haben wie einen Terminator sprechen lassen. Und sofort war die Wahrnehmung tatsächlich eine andere.
Klar.
Und haben eine Fistelstimme gegeben. Also da haben wir rum experimentiert und sind eigentlich dazu gekommen, dass er sehr neutral sich anhören muss. Er kann dann natürlich auch seine Lautstärke verändern. Das ist nachher wichtig bei Eskalationsstufen gegebenenfalls, wenn dann die Bürger ihn nerven und nicht weggehen, dass er nicht weiterfahren kann. Auf jeden Fall muss dann diese Sprache auch clever sein und das erzeugt dann wiederum auch ein Sicherheitsgefühl bei den Nutzern. Die Technik logisch, aber das ist heute auch so bei Assistenzsystemen, ADAS, in heutigen Fahrzeugen. Da brauchen wir sehr geringe Fehlerquote natürlich der technischen Systeme, eine Zuverlässigkeit. Und das löst dann natürlich wieder Vertrauen aus. Der Konsument verzeiht halt nichts, er hat null Toleranz. Und wenn er frustriert ist, dann schaltet er das System ab. Wichtig ist aber auch, dass das System erklärt, was es leisten kann und was es nicht leisten kann. Und deswegen denken wir, das ist auch eine gute Idee von Barcelona, dass da zunächst die Mitfahrer nötig sind eben. Die steuern das nicht, aber die informieren eben. Ja, ein weiterer Aspekt vielleicht jetzt grundsätzlich beim Citybot. Er hilft ja, die Stadt sauber zu halten. Er pflegt und hegt die Umgebung. Und wir können uns vorstellen, dass das natürlich auch eine positive Wirkung hat. Und offene Punkte werden natürlich auch Hygiene und Reinigung eines solchen Systems. Also es hatte jedes Sharing-Konzept hat diese Probleme. Wir brauchen sicherlich nochmal einen Ansprechpunkt wie den Avatar draußen, auch im Innenraum. Man muss ihn über Sprachsteuerung nachher buchen können, heranwinken können. Wem öffnet so ein Roboterfahrzeug? Also das sind alles Themen, die uns da noch beschäftigen. Aber wir kriegen natürlich auch neue Kunden in die Mobilität rein. Also alle, die keinen Führerschein haben, können plötzlich damit fahren. Ältere Menschen, die sich nicht mehr trauen, Auto zu fahren, werden das nutzen. Man braucht gar keinen Führerschein mehr. Und auch wenn man mal gerne einen getrunken hat, kann man dieses System nutzen.
Nach Hause fahren lassen.
Genau, dann sind wir aber vielleicht wieder beim Punkt Reinigung. Und,
ja, das kann passieren. Wenn aber Taxifahrer auch.
Das wollen wir ja nicht hoffen.
Ja, und ein Gedanke vielleicht noch zum Schluss in dieser Richtung, Bürgerakzeptanz. Jeder ist ja per se ein schlechter Beifahrer, ja, also ich zumindest. Ich meckere immer, ja, warum fährst du dicht auf, warum überholst du den nicht? Und ich glaube, dieses Potenzial, sagen wir mal, Negativpotenzial, ist auch nicht zu unterschätzen. Jeder hat seinen individuellen Fahrstil. Es kann sein, dass man Roboterfahrzeuge individualisierbar machen muss vom Fahrstil. Oder auch vielleicht nehmen die Leute das hin, wie beim Taxifahren. Ne? Man hält sich da ja auch zurück, ihn da zu korrigieren. Es sei denn, der flippt da völlig aus. Aber genau das sind so die Punkte, die wir dann in den Bürgerdialogen, Nutzeranforderungen hier bei dem Forschungsprojekt erörtern wollen und haben in dem Moment auch die Chance, eigentlich die Vorteile unseres Systems zu erläutern.
Ja.
Ja, Herr Bergmann, super. Vielen Dank für diesen Ausblick in die nicht mehr allzu ferne Zukunft. Das haben wir ja gelernt, ab 2030 die Citybots in unseren Straßen, in unseren Städten. Und wer weiß, vielleicht gehören sie dann schnell nach 2030 zum täglichen Straßenbild.
Das werden wir doch dann erleben, hoffentlich.
Ja, ganz genau.
Genau, da freuen wir uns drauf.
Prima.
Super. Ja, weitere Informationen zu dem heutigen Thema gibt es natürlich in den Shownotes, da gerne reinschauen. Und ansonsten, wie immer, wenn es Feedback gibt oder noch Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne an podcast@4die.de.
Genau. Und dann sagen wir für heute ganz herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Technik aufs Ohr Spezial. Da hättet ihr auch Lust dabei zu sein? EDAG bietet Mobilität zum Mitmachen und hält viele spannende Zukunftsthemen bereit für Neueinsteiger und auch Menschen mit Erfahrungen. Diese Folge wurde präsentiert von EDAG Engineering GmbH.